So, Ben, noch mal einen Schluck Wasser, bitte.
Nochmal schön gurgeln.
Na dann mal los.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Podigee Podcast News. Dieses Mal ein bisschen verspätet, weil es tatsächlich auch nicht so wirklich viel zu berichten gab in letzter Zeit. Dafür heute mit absoluten Knallerthemen. Wen haben wir denn noch mit in der Leitung?
Hi, ich bin Matti.
Und hier ist der Christopher. Hallo.
Und ich bin übrigens Ben, falls ich das nicht erwähnt habe. Ja, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ja, in unserem News-Segment haben wir heute drei mittelgute und zwei gute Themen, also von der Positivität her. Und starten direkt mal, da muss ich jetzt zu euch weiterleiten, weil ich verschließe mich dieser Innovation bisher. Ja, erzählt mal, ihr Apple Watch-Jünger.
Wir haben eine sehr interessante Nachricht gelesen, dass nämlich Voxnest berichtet, das ist so eine Podcast-Vermarktungswebseite, dass 9,4% aller Downloads ihrer Podcasts, die sie so vertreiben, über die Apple Watch direkt stattfinden. Und das fand ich doch sehr spannend. Nicht nur, nicht zuletzt, weil ich mir jetzt auch neulich eine Apple Watch geleistet habe und darüber fleißig Podcast höre und der Matti auch bald eine hat, sondern weil ich das generell spannend finde, dass doch einige Leute anscheinend jetzt nur noch über die Apple Watch Podcasts hören, seitdem es die auch mit Cellular Download gibt. Und ich konnte mir das erst nicht so vorstellen, dass man quasi nur noch quasi einen Podcatcher über die Apple Watch betreibt oder direkt der Download stattfinden lässt. Aber jetzt, wo ich sie selber habe, ist das doch irgendwie ganz praktisch, weil du musst ja da nicht so viel sehen, du musst ja nur hören. Und so mit AirPods im Ohr und der Uhr am Handgelenk, es ist doch nochmal einfacher, irgendwie Podcasts an- und auszumachen im Alltag, als immer das Handy rausholen zu müssen. Also finde ich spannend. Also es ist zwar jetzt noch nicht irgendwie 25 oder 30%, aber dafür, dass das noch ein relativ junges Gerät ist im Vergleich zu den anderen Podcast-Clients, ist doch eine interessante Entwicklung.
Obwohl ich da tatsächlich sagen muss, als ich die Zahl gesehen habe, dachte ich mir, nie im Leben hören so viele Leute direkt über die Apple Watch ihre Podcasts. Ich meine, 9,4%, das würde bedeuten, 10% aller Menschen besitzen, also na anders, 10% aller Menschen hören dann, ne, über eine Apple Watch direkt. Das heißt, es muss genügend Leute geben, also mehr als 10%. Von Podcast-Hörern müssen eine Apple Watch mit der Cellular-Version haben, wenn man das richtig interpretiert.
Ja, das haben wir uns ja vorher auch schon gefragt, was passiert, wenn man keine Cellular-Version hat und dann über die Apple Podcast-App einen Download anstößt, der dann übers iPhone stattfindet, aber direkt an die Uhr weitergereicht wird. Ob dann die ID, die beim Hoster ankommt, eine Apple Watch-ID ist oder das nur bei der Cellular Version ist.
Genau, um das nochmal zu kurz zu erklären, was überhaupt Cellular bedeutet in dem Zusammenhang. Also es gibt die Apple Watch, die neue, ich glaube auch seit der Version 3 tatsächlich, gibt es zwei Varianten. Und zwar die eine funktioniert halt über das WLAN von dem iPhone, beziehungsweise kommuniziert exklusiv über, ne, also mit dem iPhone. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob direkt auch mit WLAN. Ich glaube schon. Und die zweite Variante, die kann auch LTE. Also da kann man so eine Art ja, virtuelle SIM reinstecken, beziehungsweise virtuell reinstecken. Und dann kann man halt auch direkt auf der Watch Dinge tun. Also die ist dann direkt im Netz. Und jetzt stellen wir uns tatsächlich die Frage, ob man wirklich eine Cellular-Variante, also eine LTE-Variante von der Watch braucht, damit das bei den Tracking der Podcast-Statistiken irgendwie als Apple Watch getrackt wird oder ob das bei der Variante mit WLAN, die über das iPhone geht, das dann als iPhone durchschlägt. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher.
Also ich kann mir schon vorstellen, wenn das alles in der Apple Podcast App stattfindet, dass Apple das schon so konfiguriert hat, dass sie erkennen, wenn das so ein direkt, Download von der Uhr durchs iPhone durch ist. Mhm. Also dass das iPhone dann nur noch als Tether-Device funktioniert. Aber ich kann mir, also zum Beispiel bei Overcast kann ich ja keine Downloads direkt von der Watch auslösen, sondern muss das erst in Overcast runterladen und dann wird das erst zur Apple Watch gesynkt, mhm, und da kriegst du nicht mit, wenn das bei der Apple Watch ankommt, mhm, als Hoster.
Ja, also auf jeden Fall sehe ich das tatsächlich die Apple Watch als eine interessante Plattform fürs Podcast hören einfach, weil, also mein Use Case ist, ich gehe regelmäßig mit meinem Hund spazieren und das sind so meine Momente, wo ich so ein bisschen offline gehe, also offline, weil ich mein Telefon oft tatsächlich dann zu Hause lasse und beziehungsweise, wenn ich Lust habe, dann nehme ich das Telefon aber nur deswegen mit, weil ich dann halt Podcast hören will auf dem Weg. Und in der Situation, wo ich halt dann eine Apple Watch habe, die direkt ins Netz irgendwie funken kann, würde ich halt mein Telefon einfach regelmäßig bei so einem Spaziergang zu Hause lassen und dann darüber Podcast hören.
Ja, ich habe das auch schon gemerkt, dass ich jetzt angefangen habe, mir Podcast auf die Watch zu ziehen, auch wenn ich keinen Hund habe. Also die AirPods können von den Touch-Gesten nur statt Pause. Mhm. Und wenn ich dann was anderes machen will, lauter leiser, irgendwie Werbung überspringen, anderes Kapitel auswählen, dann muss ich immer das Handy rausholen. Und jetzt kann ich quasi in der Watch, was ich sehr schick finde, mit dieser Crown einfach laut leise drehen. Ich kann auch irgendwie vorspringen, einen Podcast auswählen. Und das ist schon, wenn man das Handy in der Tasche lassen will, schon ein Vorteil. Mhm. Also quasi nur diese essentiellen Bedienelemente irgendwo nochmal auf dem kleinen Bildschirm zu haben und nicht, das ist halt irgendwie 2 Sekunden, wo man das iPhone rausholt, aber trotzdem slappert sich auch. Und das ist ja auch quasi der Selling Case von der Watch, dass man alles am Handgelenk hat, was man so, wofür man 30 Mal am Tag das iPhone aus der Hosentasche zieht.
Ich hätte das ja gerne zum Laufen tatsächlich, weil es auch wie bei Matti mit seinem Hund ist, wenn ich laufen gehe, der einzige Grund, warum ich mein Telefon mitnehme, ist, weil ich irgendwas hören will. Mhm. Und es ist echt, dadurch, dass die Dinge auch irgendwie immer größer werden, ein bisschen doof eigentlich. Also es gibt zwar, ich benutze so eine Garmin-Uhr zum Laufen, die hat halt GPS mit drin, aber halt sonst nichts, weil das halt das in Anführungszeichen Billig-Modell von Garmin ist, beziehungsweise ein bisschen älteres. Die haben jetzt zwar auch ein Modell, wo du Musik mit abspielen kannst und du kannst auch irgendwie Spotify und Deezer und so machen, aber da muss ich tatsächlich mal gucken, ob die auch irgendwie Podcasts da drauf abspielen auch, können, auch
direkt
ohne dass Watch? Ich das ja, genau. Ja. Oh. Also sie machen tatsächlich Spotify. Du kannst dann, glaube ich, was da drauf runterladen auf die Uhr. Die haben da irgendwie ein paar Gigabyte Speicher drauf. Sprich, du kannst es auch offline machen, weil das Ding selber hat jetzt kein LTE oder so. Aber die Frage ist halt, wie komfortabel das wäre, da drauf Podcasts zu hören, weil ich höre halt eigentlich keine Musik beim Laufen, sondern immer nur Podcasts. Aber wenn ich dann halt jedes Mal irgendwie erstmal 3-mal drücken muss und eventuell das Ding noch mit dem Kabel irgendwo ranhängen muss, Gott bewahre, dann ist es halt auch so ein bisschen, aber ich könnte ja die Podcasts über Spotify hören.
Ja, mit der Watch ist es gerade so ein bisschen wie so mit den iPods, dass man früher, da hat man noch das angeschlossen, hat man Sachen auf den iPod geladen und dann ist man damit irgendwo hingegangen. Und
ich habe früher ganz wilde Sachen mit Podcasts gemacht. Ich habe für, ich glaube, Chaos Radio hatte ich ein Skript auf meinem Heimserver, was immer die regelmäßig die Folgen runtergeladen hat und die mir in einen Ordner gelegt hat, damit ich die auf meinem Nokia N95 runterladen konnte.
Die Leute gibt es immer noch, so wenn man unserem Support-Channel so zu glauben.
Ja, ich hab auch neulich auf Twitter irgendwie so eine alte Zeitschriftseite gesehen, wo jemand so Podcasts irgendwie wann wurde das iPhone released? 2007. Also 2006 war eine Seite, war iPhone Mockups. Also 2007 wurde es released, aber 2006 war die Seite, wo sie noch so iPhone-Mockups so mit Wählscheibe und so. Also und auf der anderen Seite war eine halbseitige Anzeige für ein Gerät, wo du dir irgendwie deinen iPod reinstöpseln konntest, also den Classic iPod so mit 30-Pin-Connector. Und das war dann wie so ein dedizierter Miniserver, der dann automatisch die Podcasts runtergeladen hat. Das war nur für Podcasts runterladen und dann automatisch dein iPod Classic damit bespielt hat. Also irgendwie, es war ein sehr faszinierendes Gerät. Also was man heute irgendwie alles im iPhone hat, also der physische Podcatcher zum Kaufen.
The Catcher in the Rye. The Podcatcher in the Rye. Wie auch immer. Ja, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, dass wenn man so ein Ding hat und das gut funktioniert, dass man das auch benutzt, weil das macht halt auch total viel Sinn, einfach. Also gerade um Podcasts zu konsumieren. Also während ich so einen Podcast höre, wenn ich da mal irgendwie ein Segment überspringe oder so, ich denke schon drüber nach, ob ich die Werbung jetzt überspringe und dafür extra mein Telefon aus der Tasche krame oder ob ich mir halt die 30 Sekunden gerade antue.
Ja. Ja, also gut funktionieren, das ist nochmal ein ganz anderes Blatt Papier. Also gerade diese Dateiübertragung, wenn man so größere Dateien auf die Watch überträgt, das muss doch ein ganz schönes Gefriemel sein, auch vom Development her. Also Marco Arment, der ja Overcast entwickelt, der flucht da regelmäßig drüber. Zum Beispiel, dass irgendwie Podcasts über 4 Stunden vom Dateigrößenlimit nicht gehen, weil Apple da ein Dateigrößenlimit bei der Watch festgelegt hat. Das muss ein ganz komischer Standard sein, der da auf WatchOS gerade stattfindet. Und da hoffe ich noch, dass irgendwie mit WatchOS 6 vielleicht da mal ein bisschen, das alles so ein bisschen snappier wird, weil zurzeit ist das, also ich habe versucht, ein langes Hörbuch von Audible drüber zu ziehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Das ist gefühlt wie ISDN. Also ist noch nicht so optimal.
ISDN over the air.
Ja, ich habe heute in der Mittagspause habe ich Christopher davon berichtet, wie es mal war mit der Watch Series 0 rumzulaufen und da kamen sogar Timeouts beim Laden der Standard-Apps, also das war grausam. Das muss jetzt wesentlich besser sein, also ich hoffe zumindest, sonst gebe ich meinen Teil irgendwie wieder bald
kannst
zurück, aber.
Kannst es in dem Büro wahrscheinlich weitergeben.
Genau.
Vermute, da gibt es Abnehmer.
Gut, das hat ja jetzt doch deutlich länger gedauert, als ich erwartet habe.
Mal sehen, wie die anderen Themen so gehen.
Genau. So, eingerahmt von zwei netten Themen machen wir jetzt den kleinen Problemfallsegment auf. Genau, einmal gab es irgendwie Probleme bei Spotify, da kann uns sicher unser Super-Supporter,
der das alles abgefangen hat, ein paar Worte zu sagen. Leute sich ganz normal über unser Exporte-Modul angemeldet haben und dann wird ja, wenn das eingereicht ist, dieser Link quasi angezeigt, sodass man den nicht mehr editieren kann. Also das ist dann einfach der Link ohne irgendwie eine Textbox, wo man dann nochmal einen anderen Link reinposten kann. Und wenn man quasi über extern wenn man sich quasi direkt bei Spotify angemeldet hat, dann kann man ja den Link einfach in dieses Textfeld reinposten und das dann auch wieder rauslöschen, einen anderen Link reintun. Und dann meinten Leute, ja, irgendwie, ich bin nicht mehr auf Spotify oder irgendwie, ich habe einen Fehler bekommen. Und dann habe ich ins Backend geschaut und dann sah das so aus, als hätten die sich direkt bei Spotify angemeldet, weil dieser Link in diesem Textfeld stand. Der war irgendwie editierbar. Und dann habe ich gesagt, irgendwie habt ihr euch da mal anders angemeldet bei Spotify? Und die meinten, nee, die haben uns ganz normal über unser Experto-Modul sich bei Spotify angemeldet. Und anscheinend gab es da irgendwie einen Bug, dass da Leute quasi wieder rausgeworfen wurden oder dass da ganz komische Fehler kamen. Und dass das irgendwie Spotify nicht mehr erkannt hat, dass die mal sich direkt über uns angemeldet haben. Und habe ich da immer wieder Bug-Reports an Spotify geschrieben. Und jetzt scheint es aber wieder zu funktionieren. Also ich hatte jetzt heute Montag kaum mehr Anfragen diesbezüglich oder gar keine mehr. Aber nach iTunes ist der Chaos Monkey weitergewandert. Das ist ein nomadischer Chaos Monkey. denn er war diese Woche, Hans Dampf in allen Gassen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, dann geht es nämlich direkt weiter zum nächsten Problemfall. Wir haben auch tatsächlich direkt einen Betroffenen in der Runde. Kannst du direkt weiterreden?
Genau. Das war sehr gruselig, also im ersten Moment. Also wir alle waren ja betroffen von der DSGVO. Und wer noch auf WordPress gehostet hat, so wie ich, oder wer, ich hoste ja immer noch teilweise Podcasts auf WordPress, und dann halt mit eigenem Hosting bei Podseed, der hat sich dann ganz vorschriftsmäßig dieses, ein beliebtes Plugin war das GDPR Compliance Plugin, was dann halt so Sachen gemacht hat, wie Kommentar-IP-Adressen werden nach 60 Tagen gelöscht, und das sind einfach so Checkfelder, wo man auch so Sachen abhaken kann, hat jede Seite ein Impressum, also so ein Plugin, was ja einfach so eine To-Do-List aufbereitet. Und das haben, wie jetzt wahrscheinlich rauskam, sehr viele benutzt, denn am Freitagabend wurde dann bekannt, dass dieses Plugin eine schwerwiegende Sicherheitslücke hat, die erlaubt, dass externe Angreifer sich Benutzer, also Admin-Benutzer im WordPress anlegen können über dieses Plugin, über eine Sicherheitslücke, und dann natürlich allen möglichen Schabernack auf deinem WordPress treiben können. Und das haben sie auch gemacht. Also es wirkte so, als wäre das eine sehr geplante Attacke gewesen, weil die Sicherheitslücke bestand seit dem 6. November, und am Abend des 9. November waren dann mehr oder weniger alle gleichzeitig betroffen. Also es muss dann irgendwie ein Skript sein, was gleichzeitig ausgelöst hat. Und was es gemacht hat, war nicht so viel zum Glück. Es hat einfach einen permanenten Redirect der WordPress-Seite auf eine andere Seite, so wie das auch eine italienische Immobilienseite, gesetzt, so dass man einfach den Blog nicht mehr aufrufen konnte. Die Seite, auf die sie weitergeleitet hat, die konnte man auch nicht aufrufen, weil die natürlich total überlastet hat, weil auf einmal 200, 300 WordPress-Blogs auf sie weitergeleitet hat. Also das, ich weiß nicht, was da der Sinn dieser Attacke war. Auf jeden Fall waren dann auf einmal sehr viele auch Podcast-Blogs natürlich offline, weil ja sehr viele Podcasts über WordPress laufen. Und man musste dann anscheinend in die SQL-Datenbank gehen und diesen Redirect aus allen möglichen Einträgen in der Datenbank rausnehmen. Ich konnte zum Glück, da ich bei Uberspace hoste und die tägliche Backups der SQL-Datenbank ziehen, einfach die Datenbank auf, bevor die Sicherheitslücke auftrat, zurücksetzen. Das war dann kein großer Aufwand, und dann habe ich einfach das Plugin mal hochkant rausgeworfen, und seitdem ist wieder alles in Ordnung. Aber das war dann schon irgendwie gruselig, weil genau jetzt ein DSGVO-Plugin betroffen ist. Das ist natürlich nochmal doppelt interessant. wenn man anscheinend keine regelmäßigen Backups von der WordPress-Seite oder von der SQL-Datenbank hat, dann ist das schon ein größerer Aufwand, das auch wieder zurückzusetzen. Und wir haben uns auch beschlossen, also meine MitpodcasterInnen und ich, dass wir WordPress komplett dicht machen und jetzt komplett zu Podigy gehen, weil um ein bisschen Werbung zu machen, nein, weil das einfach WordPress lohnt sich einfach für uns nicht mehr, weil wir da auch jetzt nicht so ausgefeilte Plugins und Side-Themings machen. Von dem her sehen wir auch jetzt nicht mehr den Nutzen, und das war jetzt ein guter Grund, mal da davon wegzuziehen.
Ja, und jetzt, wo du schon das Thema neue Themes oder Theming erwähnt hast, wollte ich nur noch ganz, ganz kurz anteasern, weil das hatte ich eigentlich nicht vor, aber wir werden tatsächlich auch demnächst unsere Themes erneuern, zumindest ein neues Theme auf jeden Fall anbieten, so dass halt vielleicht der eine oder andere sich mal überlegen kann, tatsächlich so das alte WordPress oder was auch immer loszuwerden. Weil uns ist so ein bisschen bewusst, dass mit der Zeit jetzt die Themes für unsere Blogs, die wir so bieten, so schlecht gealtert sind ein bisschen, und das merkt man sofort. Aber ich glaube, mit so einem schicken Redesign und ein paar vielleicht mehr Features kann ich mir gut vorstellen, dass man viele Leute abholen kann, die vielleicht einfach nur traditionell irgendwie bei WordPress sind, aber vielleicht auch gar nicht mal alle Features brauchen und dadurch auch nicht all diese Sicherheitslücken in Kauf nehmen wollen.
Ja. Genau, und ich bin auch der Meinung, dass so eine WordPress, so eine Podcast-Seite auch, also ich habe immer auf meinen WordPress-Seiten immer ein ganz super minimalistisches Theme gehabt, weil ich Also mein persönlicher Anspruch an eine Podcast-Seite ist, ich muss auf einen Blick sehen, was ist die aktuellste Folge, wo ist das Episodenarchiv und wie kann ich den Podcast abonnieren. Und wenn man da sich so ein ausgefeiltes WordPress-Theming dazu kauft, womöglich sogar, dann meistens sind die nicht darauf ausgerichtet, dass irgendwie Player auf der Startseite angezeigt werden. Es gibt ja auch einen sehr langen Thread im Sendegate, wo Leute sich über WordPress-Themes austauschen. Also wer noch auf der Suche nach einem passenden WordPress-Theme ist, gibt da tatsächlich auch Lösungen. Da wird das auch nochmal diskutiert. Da kann man sich vielleicht auch einklinken, falls man jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht zu Podigee wechseln kann, was ich mir nicht vorstellen kann, was die Gründe da sein sollen.
Genau, verlinken wir dann eventuell auch
genau. In den Shownotes. Noch eine zweite Sache, die ich gerne verlinken würde, zu diesem WordPress-Hack nochmal zurück. Da gibt es auch einen Anlaufpunkt im Sendegate, da werde ich auch nochmal diese Lösung für Überspace reinposten, wer das benutzen kann. Da kann man sich auch melden, wenn man jetzt direkt von diesem Hack betroffen ist und noch keine Lösung gefunden hat. Da ist einfach schon eine gute Anlaufstelle, um sich da auszutauschen und Erfahrungsberichte vielleicht auch selber reinzuposten. Wird alles in den Shownotes verlinkt.
Die Auswirkung war tatsächlich nur dieser Redirect? Also bei allen? Gab es da nicht irgendwo auch etwas elaboriertere Ausnutzungsszenarien?
Also,
das ist ja schon ein bisschen langweilig fast.
Ich weiß nur von diesem Redirect. Also natürlich haben sich die auch einen Benutzer gemacht, der irgendwie was von Troll Army oder so hatte. Also der Benutzername, aber was sie jetzt quasi als wie sie das jetzt ausgenutzt haben, weiß ich nur von diesem Redirect. Es waren, glaube ich, nicht immer die gleiche Domain. Aber es war halt so, dass die irgendwo was in die SQL-Datenbank mit, ich habe dann tatsächlich mal die komplette WordPress-Seite gecurlt und da kam dann sofort irgendwie am Anfang HTTP 301 Permanent Redirect und das kenne ich natürlich von meiner tagtäglichen Arbeit und da wusste ich sofort, was da los war.
Da vielleicht auch nochmal zu diesem Backup einspielen. Du hast das nämlich genau richtig gemacht, weil jetzt einfach nur in die Datenbank zu gehen und diese Redirects rauszulöschen, ist wahrscheinlich nicht genug, weil du weißt halt nicht, ob irgendwo anders vielleicht noch irgendwas anderes liegt. Also auch die Dateien des WordPress auf der Festplatte, da eher auch ein Backup von vorher einspielen, als da versuchen, irgendwie händisch irgendwelche Sachen zu löschen oder wieder hinzubiegen, weil du weißt einfach nie, ob der Angreifer da noch irgendwo irgendwas anderes gemacht hat. Deswegen lieber better safe than sorry.
Ja, und am besten ein Backup vor dem 6. November, weil da ist laut diesem Plugin-Entwickler die Sicherheitslücke das erste Mal aufgetreten.
Okay. Gut. Wenn Thema Backups sind.
Genau. Aus aktuellem Anlass wollten wir mal kurz drüber reden, wie wir unsere Datenhaltung und vor allen Dingen Backups sowohl unserer Datenbank, also im Prinzip alle so Metainformationen, was die Podcasts angeht und natürlich auch alles rund um Podigee, wie wir das handhaben, wie wir das backuppen und auch wie wir die Mediendateien, also die Audiodateien lagern und was wir tun, damit da nichts wegkommt.
Genau, also ich wollte nur auch kurz damit anfangen zu sagen, dass es muss jedem einfach klar und bewusst sein, dass generell Sicherheit, also IT-Sicherheit, ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Und es wird immer häufiger wahrscheinlich dazu kommen, dass man hört, dass Service A oder Service B gehackt wurde oder dass irgendwelche Daten geleakt sind. Das hört man ja ständig. Dass Daten verloren gehen, dass irgendwelche Skripte Sachen gelöscht haben. Also das ist wirklich aktuell, ja, je mehr Dinge im Netz stehen, je mehr Leute Online-Dienste nutzen, umso ne, komplizierter und auch mehr Interessen gibt es dann auch an bestimmten Daten. Und das deswegen ne, ist halt, muss ich auch so sagen, wir geben uns immer natürlich Mühe, so wir als Firma und wir als vielleicht Ben und ich jetzt Entwickler auch von Podigee geben uns natürlich immer Mühe, immer ja möglichst uns an ja State of the Art, was IT-Sicherheit angeht oder zumindest die Best Practices einsetzen, immer zu beachten, was alles möglich ist. Aber klar, es kann jedem passieren. Also es ist auch den Größten irgendwie schon mal passiert, dass die gehackt wurden. deswegen umso wichtiger ist es halt auch eine gute oder eine solide getestete Backup-Strategie zu haben, die zumindest im Kern ja alles erfüllt, was man so für so ein Backup-System erwartet. Ne? Und ich sage dazu immer, ein Backup-System ist eigentlich nichts wert, wenn es kein Restore-Prozess gibt an der Stelle. Ne? Also so Backup zu haben ist gut, aber ohne eine Art Restore-Strategie zu haben, dass man weiß, okay, ich bin in der Lage, innerhalb von einer gewissen Zeit dann auch die Daten, die ich im Backup habe, dann wieder herzustellen, dann nutzt mir dieser Backup vielleicht im Zweifel auch nichts. Ne? Genau, das wollte ich nur so am Anfang nochmal loswerden.
Genau, dann fange ich vielleicht einfach kurz mit der Datenbank an.
Mhm.
Und zwar ist es so, wir fahren da ein relativ, sagen wir mal, Standard-Setup. Wir benutzen PostgreSQL, heißt es, glaube ich, richtig, als Datenbank-Server und fahren da ein relativ normales System, was daraus besteht, dass wir einen Primär-Server haben, der mit dem die App, also podigy.com, redet und da die Daten rausholt. Und zusätzlich dazu gibt es noch einen zweiten Server, der immer so ein paar Sekunden hinter dem Primären hinterherhängt, aber die Daten permanent dahin gespiegelt werden. Sprich, wenn jetzt der erste Server irgendwie mal ausfallen sollte, weil, keine Ahnung, der Server geht kaputt, die Festplatten rauchen ab, dann können wir einfach relativ schnell auf den zweiten Server wechseln und haben da einfach wenig bis keine Downtime, was die App angeht. Zusätzlich werden die Daten während dieser Spiegelung auch nochmal in ein Backup-System ausgelagert. Sprich, es findet einerseits ein Transfer direkt zwischen den beiden Servern statt, aber die gleichen Daten werden auch nochmal quasi abgeleitet in ein Backup-System. Das ist einfach nur, eine große Festplatte, wo diese Backup-Daten liegen. Und was uns diese Backup-Daten erlauben, ist, dass wir aus diesen Backup-Daten sehr schnell neue Datenbank-Server erstellen können. Sprich, wir können, je nachdem, wie groß die Datenmenge ist, weil die natürlich mit der Zeit durch die Statistikdaten und so weiter immer größer werden, sind wir relativ schnell in der Lage, dieses Backup in einen neuen Server reinzufahren. Und das machen wir auch regelmäßig. Jetzt so nach der Geschichte letzte Woche werden wir das wahrscheinlich noch regelmäßiger machen, als wir es jetzt aktuell schon tun. Einfach um sicherzugehen, dass das alles in Ordnung ist und dass das auch im Notfall funktioniert, ohne dass man da jetzt erstmal 10 Seiten Doku durchlesen muss und genau Bescheid wissen muss, wie das alles zusammenhängt und was da funktioniert, sondern dass man einfach irgendwie zwei Befehle in die Konsole tippt und dann wird der Server aufgesetzt und das Backup reingefahren.
Genau, an der Stelle ist halt so genau der Punkt mit dem Restore, mit dem Wiederherstellen der Daten, ist halt, wir testen das sowieso regelmäßig, dass diese Backups noch funktionieren, jedes Mal, wenn wir die Instanzen der Datenbanken neu aufsetzen. Ne? Das heißt, das ist halt so ein sehr, sehr optimales Setup, weil man dadurch aktiv die Wiederherstellung der Daten regelmäßig testet einfach. Ne? Man ist dazu gezwungen, wenn man eine neue Instanz der Datenbank aufsetzen möchte. Und das ist halt schon das Nette. Und das Zweite ist halt, es hat auch so ein System, was Snapshots an bestimmten Stellen macht. Ne? Also regelmäßig Snapshot, weil natürlich Beispiel ist, es werden Daten bewusst gelöscht aus der Datenbank, was zuerst nach anders. Man denkt, es ist eine bewusste Entscheidung von jemandem, die bestimmte Daten zu löschen. Das wird dann in der Datenbank so vermerkt. Könnte sein, dass das irgendwie ein gehackter Account war. Und dann muss man an eine bestimmte Stelle zurückgehen. Und das ermöglicht das System auch.
Genau. Da muss man auch immer sehen, Backups haben zwei verschiedene Anwendungsszenarien. Einmal ist natürlich der Katastrophenfall. Also das wirklich irgendwie alles gelöscht wird durch zum Beispiel so einen Angriff. Und der zweite Fall ist, dass, keine Ahnung, ein Benutzer geht hin und löscht aus Versehen seinen Podcast. Das machen wir explizit relativ schwer, das zu tun. Ist auch bis jetzt tatsächlich noch nie passiert. Aber kann natürlich passieren. Und das wäre da halt der zweite Fall, dass man da eine Möglichkeit hat, diesen einzelnen Podcast oder diese einzelne Datenstruktur wiederherzustellen. Aber ja, genau. Das war die Datenbank. Zweites Thema sind natürlich die Audiodateien, die natürlich fast mindestens genauso wichtig sind. Da ist es so, das hatten wir, glaube ich, irgendwann früher auch schon mal erzählt, wie das bei uns funktioniert. Und zwar liegen die Audiodaten an sich, also die Originalkopie, liegt bei uns auf Amazon S3. Amazon S3 ist einfach, ja, kann man sich vorstellen, wie eine unendlich große Festplatte, für die Amazon garantiert, dass sie die Daten nicht kaputt macht oder dass die Daten nicht kaputt gehen. Wenn Daten so zu Hause auf dem Computer auf der Festplatte liegen, ist die Chance, dass da mal irgendwo ein Bit sozusagen kippt, also dass ein Bit quasi kaputt geht, die ist da. Die ist nicht sehr hoch, aber es kann natürlich passieren, wenn die Festplatte irgendwie einen Hardware-Defekt hat oder wenn, keine Ahnung, ein Sonnensturm wilde Strahlungsregen auf die Erde schickt. Sprich, Amazon garantiert uns, dass es bei ihnen nicht passiert, dadurch, dass sie halt die Daten irgendwie noch dreimal spiegeln und das alles total redundant und technisch ist es natürlich nicht bekannt, wie sie das machen, aber sie geben mir eben die Garantie, ich glaube bis auf 10 oder 12 Neunen hinterm Komma, dass diese Daten eben nicht kaputt gehen, wenn sie da liegen. Das würde diesen Katastrophenfall, sprich der Server geht kaputt oder so, für unseren Fall schon mal ausschließen. Was nicht ausschließt, ist natürlich, wenn Sachen absichtlich oder versehentlich gelöscht werden durch einen Angreifer oder eben durch eine unbedachte Aktion. Dafür haben wir zwei Sicherheitsmechanismen. Einerseits ist es tatsächlich aus der Podigy App, sprich wenn ich im Interface rumklicke, kann ich keine Audiodateien löschen. Weil die App an sich die Rechte, die Applikation hat, auf S3 Dinge zu tun, beinhaltet nicht zu löschen. Sprich, selbst wenn sich irgendjemand irgendwie Admin-Zugang zu unserer App verschaffen würde, wäre er nicht dazu in der Lage, Dateien von S3 zu löschen. Was schon mal total super ist. Zweiter Fall wäre natürlich, dass wir irgendwie Mist bauen, also Human Error und so, kennt man ja, und da irgendwie Sachen löschen. Und da ist es so, dass S3 da auch so eine Art Fangnetz bietet, die sich Versionierung nennt. Und zwar ist es da so, dass wenn Daten verändert oder gelöscht werden, wird vor dieser Änderung oder dem Löschen eine Kopie der Daten angelegt und ich kann jederzeit auf diese alte Version zurückspringen. Und um diese Versionen zu löschen, braucht es nochmal super extra erstens Aktionen, die man dafür ausführen muss. Also man muss explizit sagen, ich möchte von dieser Datei diese Version löschen und ich brauche eben nochmal spezielle Rechte, die über das Löschen nochmal hinausgehen. Sprich, da sichern wir uns auch nochmal entsprechend ab, dass da ja einfach kein Schindluder getrieben werden kann. Ja, das war's eigentlich schon.
Ja, also dazu kommen noch natürlich, glaube ich, so generell, wie wir die ganze Serverinfrastruktur handhaben und so, ne? Also wir nutzen zum Beispiel keine Passwörter auf Servern, sondern immer nur SSL-Zertifikate, ne, so dass man nicht einfach von irgendwo von außerhalb unserer Infrastruktur einfach mal einen Brute Force Angriff machen kann, also sprich man versucht dann das Passwort irgendwie zu knacken, was natürlich mit genügend Zeit oft reicht, also geht, ne? Also da nutzen wir einfach, wie gesagt, an vielen Stellen würde ich mal behaupten, das, was die meisten so als Best Practices bezeichnen würden, so dass man halt nicht von außen, klar, man ist immer angreifbar über mögliche Libraries, möglichen Code, den man nutzt. Das sind halt so Lücken, die man auch versucht, natürlich im Code immer abzufangen. Dafür haben wir auch einen Prozess, wie wir Code zum Beispiel auf die Server deployen, beziehungsweise ausrollen. Und das funktioniert folgendermaßen: Der Code wird immer gegenseitig geprüft. Manche Firmen nennen das zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, nicht nur der Entwickler selber, der den Code geschrieben hat, darf den Code dann auch auf die Applikation, ne, deployen. Also deployen heißt quasi die neue Code-Version ausrollen. Sondern es muss immer noch jemand schauen. Ne? Und in unserem Fall so wechseln wir uns so ein bisschen ab. Wir schauen uns immer so gegenseitig, ne, über die Schulter so, beziehungsweise schauen uns den Code an und versuchen nicht nur so generelle Optimierungen oder Bedenken da auch zu formulieren, sondern wir schauen uns auch so immer die Sicherheit an, ob bestimmte Sachen dann tatsächlich auch sicher sind oder nicht.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss der News-Geschichten noch zum positiven Thema. Und zwar ist es so, dass es war jetzt tatsächlich, ich glaube seit Anfang des Jahres haben sie damit angefangen, und zwar hat Hindenburg, das ist eine Firma aus Dänemark, die ein Audio-DAW, also so ein Audio-Schnittprogramm entwickelt, die unterstützen jetzt offiziell direkt aus Hindenburg zu Podigy hochzuladen. Also sprich, du nimmst dein Audio auf, schneidest es entsprechend zurecht und kannst dann haben die so einen Publish-Knopf, wo du deinen Podigy-Account mit Hindenburg verknüpfen kannst und dann ganz einfach den Podcast auswählst, wo die Folge rein soll und dann das Audio direkt aus der Software zu uns hochladen und dann bei uns eben die ganzen Metadaten ausfüllen und veröffentlichen. Und ja, so wie es aussieht, entwickeln sie da auch noch fleißig weiter. Irgendwie, ich habe heute eine Mail bekommen, dass sie jetzt irgendwie noch Kapitelmarken mit einbauen wollen. Finden wir natürlich super, dass sie sich dafür interessieren, dass sich genug Leute bei ihnen gemeldet haben, die Hindenburg benutzen und gleichzeitig Podigy. Dass sie sich genötigt gefühlt haben, das Feature einzubauen. Ich habe es auch gestern oder letzte Woche mal getestet. Funktioniert auch echt super. Von daher, top.
Was es jetzt noch neu gibt, eine weitere Schnittstelle, jetzt wo wir gerade WordPress schlecht geredet haben. Wir haben jetzt auch ein WordPress-Plugin. Entwickelt von Jürgen Kraus, den man vielleicht als Podcaster von Das Ach kennt. Und das ist ein sogenanntes Quick-Publish-Plugin. Das bedeutet, dass man sich dort anmelden kann bei dem Plugin. Also man installiert sich das ganz normal wie jedes andere Plugin auch in WordPress. Und dann authentifiziert man sich mit einem Token und mit dem Username. Findet man alles in den Account-Einstellungen in Podigy in dem Plugin. Und dann kann man, wenn man im WordPress-Editor ist, eine Folge anwählen, also Podcast auswählen und dann Folge anwählen und dann einfach die Beschreibung und Embed-Code und alles, was man so in den WordPress-Editor reinwerfen will, einfach mit einem Klick rauskopieren und dann ist das sofort da drin. Also das bedeutet, dass wir das nur nicht hundertprozentig automatisiert haben, die Schnittstelle zu WordPress, aber es wesentlich vereinfacht hat, sodass man nicht jedes einzelne Element von Hand rauskopieren muss im Dashboard und dann zu WordPress tragen muss, sondern dass wir da 10 Schritte in einen gepackt haben. Das Plugin ist für alle verfügbar ab Garage. Also wer Garage oder höher hat, kann das Plugin ab sofort verwenden. Ist ganz normal im Plugin-Webstore von WordPress, also findet man auch über die Plugin-Suche und wir haben es natürlich in den Shownotes verlinkt und dann kann man sich das einfach installieren und es gibt ja viele Leute, die ihre Podigy-Player noch zu WordPress einbetten und ich denke, dass da viele Leute viel Arbeit erspart wird.
Definitiv. Also das sage sogar ich als Nicht-WordPress-Nutzer, der es getestet hat.
Genau, es gibt auch dann in den nächsten Tagen, je nachdem wann die Folge rauskommt oder wann ihr sie hört, wahrscheinlich schon da, gibt es dann auch nochmal eine ausführliche Dokumentation auf hilfe.podigy.com, wo ihr euch dann nochmal genau nachlesen könnt, was ihr machen müsst, damit das funktioniert.
Ja, an der Stelle auch nochmal danke an Jürgen vor allem. Also geplant, dass wir irgendwas in der Richtung mal machen wollten, hatten wir tatsächlich schon ziemlich lange. Aber dass er sich da jetzt quasi bereit erklärt hat, das zu machen und auch die passende Idee dazu hatte, wie er das gerne hätte, die uns dann natürlich auch ganz gut gefallen hat. Ja, danke an der Stelle auf jeden Fall. So, es waren jetzt schon zwei nette Themen zum Abschluss der Newsrunde, verrückt. dann kommen wir jetzt zum Hauptthema dieser Folge. Und zwar haben wir in den letzten beiden Folgen, glaube ich, schon über Statistiken geredet. Und heute ist Statistiken Teil 3. Matti, worum geht's?
Das Neverending-Thema, das, was alle wirklich in der Podcast-Szene bewegt und interessiert. Also Statistiken, wir nennen es Statistiken, manche nennen es Analytics, Reportings, keine Ahnung, Downloadzahlen, Abrufzahlen, was auch immer. Es geht halt um darum, wie kann man messen, wie, sag mal, erfolgreich oder wie bekannt ein Podcast ist oder wie viele, wie entwickelt sich so ein Podcast, und das versuchen wir natürlich bei uns auch möglichst akkurat zu messen. Und da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, um das nochmal ein bisschen so in Kontext zu bringen. Podigee gibt es jetzt seit 5,5 Jahren. Und als wir angefangen haben, gab es keine nennenswerten Standards oder Vorgaben, wie man tatsächlich Podcast-Statistiken messen sollte. Ja, das war wirklich, jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht irgendwie, und man hat sich Konzepte ausgedacht und überlegt, so, wie kann ich das sinnvoll machen? Und das haben wir auch so bei uns umgesetzt, tatsächlich in mehreren Iterationen. Und man hat versucht, einfach aus den wenigen Daten, muss ich mal sagen, mit relativ wenigen Daten, die man so bekommt, das meiste draus zu machen. Und irgendwann kam halt diese ganze große Podcast-Welle, vor allem in den USA. Und vor, glaube ich, jetzt 3 Jahren gab es den ersten Versuch, eine Art Standard, beziehungsweise eine, es nennen sich halt, man nennt das auf Englisch Guidelines, also Vorgaben, wie man tatsächlich einheitlich über verschiedene Podcast-Hoster Podcast-Statistiken messen könnte. Ne? Und da haben sich so ein paar Leute zusammengesetzt. Es gibt so die Organisation, glaube ich, IAB, heißt die, also IAB auf Deutsch, die sich mit sowas beschäftigt, auch im Radiobereich oder im Print, glaube ich sogar. Und jetzt haben sie auch eine Abteilung für Podcasts seit ein paar Jahren. Und die haben, wie gesagt, vor 3 Jahren in die erste Version und letztes Jahr eine Version 2 von ihren Guidelines rausgebracht, wo so ein bisschen dokumentiert wird, was muss man eigentlich alles berücksichtigen, oder damit man Statistiken laut ihren Vorgaben sammelt und konsolidiert vor allem. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen, IAB versucht zu dokumentieren, wie sie es empfehlen würden, jemanden, der einen Podcast hat oder ein Podcast-Hoster ist, die Daten dann im Endeffekt so zu konsolidieren, dass man mehr oder weniger immer über dieselben Daten spricht. Ne? Also wenn ich hoste bei Hoster A, habe 10.000 Downloads, möchte dann mit jemandem, der bei Hoster B hostet, vergleichen können. So, ne? Welcher Podcast hat denn tatsächlich mehr Downloads oder welcher hat weniger, oder woher kommen die Leute? Ne? Dass man so ein bisschen die Zahlen auch so vergleichen kann, plus minus auf einen, ein paar Prozentpunkte vielleicht Unterschied, aber so, dass es nicht komplett anders ist. Und ich glaube, so das Wichtigste am IAB-Standard ist einfach, es gibt so 5 Schritte, wie man da hinkommt, und unter anderem geht es darum, wie man bestimmte Downloads rausfiltert, die eigentlich keine Personen sind. Ne? Also gibt es die Bots, es gibt Crawler, so, die scannen halt die Feeds oder checken einfach so zum Beispiel Podcast-Verzeichnisse, die machen das auch, die schauen ja regelmäßig in die Feeds rein, holen sich vielleicht sogar die Audiodateien, um zu schauen, ob sie noch da sind oder nicht. Das macht zum Beispiel Apple so. Die rufen tatsächlich auch so ein ganz, ganz kleines Stück, ne, so eine Audiodatei ab, um zu schauen, ob diese Audiodatei tatsächlich da liegt, wo der Feed das behauptet. Und das sind so alles Requests, kennt man vielleicht so aus der Web, aus dem Webbereich, diese Google Crawler gibt es ja auch, ne? Die besuchen die Webseite auch regelmäßig und das ist halt so ähnlich im Podcasting oder im Podcast-Bereich. Und diese ganzen Sachen muss man dann wegfiltern. Man muss die weglassen, weil das sind dann im Endeffekt keine echte Person. Oder zum Beispiel gibt es auch fehlerhafte Requests. Es gibt auch verschiedenste Arten, müssen wir jetzt nicht so tief ins Detail gehen. Aber erstens geht es halt um diese Filtersache, dass man ordentlich filtert von, ja, was für Traffic eigentlich so alles kommt und ob das halt jetzt mehr oder weniger Personen sind. Und als zweites geht es halt tatsächlich, glaube ich, im Wesentlichen um, wie man diese Daten dann zusammenfasst, um daraus sinnvoll eine Zahl nennen zu können. Ja, so wie viele Leute haben tatsächlich vielleicht den Podcast gehört oder wie viele, also es ist schwer zu sagen, dass es eine Person war konkret, sondern man redet oft von Usern oder von Listenern im Podcasting-Bereich. Und eine Vorgabe zum Beispiel ist, man rechnet immer in so einem Zeitfenster von 24 Stunden. Ja, das heißt, eine Person, die eine Folge von einem Podcast dreimal an einem Tag abspielt oder 20.000 Mal, wird nur als ein Download oder ein Play oder wie auch immer man das nennen will, getrackt. Und man muss das halt über verschiedene Episoden, über verschiedene User Agents, also was für Geräte, Devices das sind, gruppieren und praktisch erkennen, okay, das ist dieselbe Person und dann zählt man das nicht doppelt oder dreifach oder mehrfach. Das andere ist noch, einer der wichtigsten Punkte ist, damit ein Download als solcher getrackt wird, muss man, also ist die Empfehlung oder die Vorgabe von dem IRB-Standard ganz klar, man muss 60 Sekunden abgespielt haben. Also ein Hörer muss 60 Sekunden von einer Folge abgespielt haben, damit es als ein Download zählt. Und warum ich das jetzt ganz so rausgeholt habe, ist halt, weil an dem Punkt unterscheiden wir uns tatsächlich noch so ein bisschen. Weil, wie gesagt, historisch betrachtet hatten wir unsere Statistiken schon viel früher entwickelt als diese IAB-Vorgaben. Und jetzt haben wir gemerkt, okay, es ist an der Zeit, mal sich vielleicht an diese Guidelines zu halten, sodass halt unsere Kunden auch die Möglichkeit haben, ihre Zahlen zu vergleichen oder dass sie mit Vermarktern sprechen können, die vielleicht auch international tätig sind und wissen wollen einfach, ob die Zahlen bei Podigy jetzt dementsprechend, was sie schon kennen oder ob das so ganz andere irgendwie Fantasiezahlen sind. Deswegen wollen wir uns da annähern. Und deswegen bauen wir halt tatsächlich auch an einer neuen Version unserer Statistiken, wo die Hauptprämisse einfach so ganz am Anfang ist, wir wollen einfach uns an diese IAB-Guidelines halten. Und nicht nur das, sondern wir wollen dann auch die Gelegenheit nutzen, um ein paar coole neue Features noch zu bauen. Ja. Und ich glaube, da könntest du, Ben, so ein bisschen anteasern, was wir so alles an neuen Features vorhaben in dem neuen Dashboard.
Absolut. Also hauptsächlich wird sich das darum drehen, so eine Sache, die wir immer wieder von außen herangetragen bekommen haben, war, dass es im Moment sehr schwierig ist, Folgen miteinander zu vergleichen. Und das werden wir wesentlich verbessern. Und auch das Hinkommen zu den Statistiken und das überhaupt die komplette Ansicht, mal eine Übersicht darüber zu bekommen, wie der Podcast performt, ist im Moment tatsächlich schwerer, als es sein sollte. Und das ist eigentlich so der Hauptaspekt, um den dieser Refresh des Interface steht. Einerseits wird es so sein, dass man die Performance von einzelnen Folgen mit so der Gesamtperformance des Podcasts so ein bisschen vergleichen kann. Ich kann aber auch einzelne Folgen miteinander vergleichen, Wie viele man dann gleichzeitig vergleichen kann, müssen wir mal gucken, wie das Ganze performt. Das soll natürlich auch einigermaßen fix sein, damit man dann nicht irgendwie die ganze Zeit warten muss, bis die Daten geladen sind. Und in, also insgesamt wird sich das Interface einfach komplett ändern und hoffentlich den Podcastern mehr Infos darüber geben, wie ihr Podcast über die Zeit sich entwickelt. Also ob es besser wird, ob es schlechter wird, ob sie vielleicht irgendwo was besser machen können. Genau, das ist das Ziel auf jeden Fall.
Genau, und du hast gesagt, ja, wir machen so einen Refresh vom Dashboard und wie gesagt, unter der Haube wird sich das System so ein bisschen dem IAB-Standard annähern und wir werden auch tatsächlich vor Ende des Jahres ein White Paper veröffentlichen. Wir sind schon im Gespräch mit ein paar Leuten auch, die uns helfen, so ein bisschen den zu schreiben, aber auch so diese ganzen Infos zu sammeln, was man so alles braucht. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir nur so eine Art Dokument veröffentlichen, wo drin steht, wo dokumentiert wird, so wie sammeln wir die Statistiken, wie konsolidieren wir die Daten, was beachten wir, wie halten wir uns quasi, ne, an diese IAB-Guidelines, also so konkret, ne? Weil die IAB, also ich nenne das selber auch oft so IAB-Standard oder IAB-Standards, aber das sind eigentlich keine Standards, das muss man auch noch dazu sagen, es sind Guidelines, also Empfehlungen. Das heißt, man kann nicht wirklich IAB-kompatibel sein, außer man behauptet von sich selber, man ist kompatibel. Aber wir wollen das auch behaupten können und deswegen, aber das behaupten können kann jeder, aber wir möchten, um mehr Transparenz zu schaffen, um eine, ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht sogar in unsere Plattform zu schaffen, wollen wir das dann auch ausführlich dokumentieren, wie wir das genau machen. Ja, und was natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt ist von dieser neuen Version, ist, dass wir, also in letzter Zeit gab es auch, also wir haben jetzt vor kurzem eine Info von Spotify bekommen, und zwar auch Spotify stellt jetzt auf einen IAB-kompatiblen, IAB-kompatibles Reporting-System um. Das heißt, wir werden demnächst eine neue Version der Schnittstelle, die wir jetzt schon nutzen, bekommen, wo wir halt die Streams, die über 60 Sekunden lang gelaufen sind, rausbekommen. Und das Allerschönste daran ist halt, im Endeffekt können wir dann die Spotify-Zahlen in unsere Statistikzahlen auch einfließen lassen, was bisher nicht möglich war, weil wir halt auf unterschiedliche Weise die Daten gesammelt haben. Jetzt wird es dann tatsächlich möglich sein, dass wir halt einfach nur noch die Spotify-Statistiken transparent bei uns anzeigen als Teil der Gesamtstatistik. Jo.
Sehr gut.
Und damit hätten wir das, glaube ich.
Ja, das war doch jetzt eine sehr ausgewogene Folge. Hatten ja am Anfang ein bisschen Angst, dass wir zu negativ werden, aber war doch alles dabei. Für jeden Geschmack.
Genau. Für WordPress-Nutzer, für Apple-Nutzer. Verrückt. Für Hindenburg-Nutzer, für Podigy-Nutzer.
Spotify-Nutzer.
Für Spotify-Nutzer. Gut, dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, gerne Feedback an. Haben wir eine Feedback-Adresse? Ne, wir haben immer hello@podigy.com benutzt, ne? Dann gerne Feedback dahin oder auf iTunes, gerne auch mit so ein paar Sternen dazu. Twitter, Facebook oder was sonst noch so an, wo ihr uns sonst noch so trefft im Internet. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.